Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und Nachrichten aus Belarus gleich. Allerdings im Gegensatz zu den offiziellen ganz andere Nachrichten, die uns der Journalist und Schriftsteller Ingo Pitz in seinem jüngsten Buch präsentiert. Recherchen sind das über die große Protestbewegung im Land, die vor 5 Jahren weltweit Schlagzeilen machte. Was ist davon geblieben? Auch jetzt in Zeiten des Krieges, in denen Diktator Lukaschenko entschieden an der Seite Putins steht. Ingo Pitz wird uns davon erzählen. Er ist zu Gast in dieser Lesart. Willkommen allerseits. Es war ein bewegender Moment der Leipziger Buchmesse, als der belarussische Schriftsteller Aljed Bacharewitsch mit dem Buchpreis zur europäischen Verständigung ausgezeichnet wurde und er in seiner Dankesrede drastisch die Situation in seiner Heimat geschildert hat. An diesem Abend im Leipziger Gewandhaus war auch der Journalist und Autor Ingo Pitz anwesend. Seit nunmehr über 30 Jahren beschäftigt er sich mit Belarus, der Musik, der Politik, der Gesellschaft. Jetzt gibt es ein neues Buch von ihm, Rasender Stillstand, eine Revolution und ihre Folgen. Ingo Pitz ist bei uns im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihr Buch erscheint zum 5. Jahrestag der Proteste in Belarus. Hunderttausende Menschen gingen damals auf die Straße gegen die Autokratie, das diktatorische Regime. Sie analysieren nun die Folgen dieser Proteste unter der Überschrift Rasender Stillstand. Das ist ja ein Paradox. Was wollen Sie damit ausdrücken?
Oh, das ist eine gute Frage. Der Titel rekurriert natürlich so auf den bekannten Essay von dem französischen Philosophen Paul Virilio. Er ist aber nicht geklaut oder so, sondern wir wussten gar nichts von diesem Essay tatsächlich. Also ich kannte ihn nicht. Mein Verleger Andreas Rostek von Edition Fototapete hat das damals ins Spiel gebracht. Und der Hintergrund ist einfach, wenn man von außen auf Belarus guckt, auch für eine längere Zeit hat man ja so den Eindruck, da tut sich nichts, da passiert nichts. Lukaschenko ist auch nach 2020 immer noch an der Macht, sitzt fest im Sattel und er ist das schon seit 1994, also 30 Jahren. Also man könnte den Eindruck gewinnen, dass von außen alles sozusagen stabil im Sinne dieser Diktatur, Autokratie ist und deswegen auch Stillstand, also auch politischer Stillstand, aber das ist nur ein Trugschluss, weil wir es wird vieles medial einfach nicht abgebildet bei uns, was da so tatsächlich passiert und was jetzt auch gerade im Land gerade selbst weniger vielleicht, aber im Exil, wo eben Hunderttausende Belarussen im Zuge der Repression, also nach den Massenprotesten, hingeflohen sind, die versuchen da diese Revolution weiterzuentwickeln. Und das ist eben dieses Paradox. Also einerseits passiert wahnsinnig viel, aber es kommt eben nicht zu diesem Regime-Change. Lukaschenko ist immer noch an der Macht.
Wir lernen enorm viel aus Ihrem Buch und ein Detail eben auch, Sie haben auch eben gerade den Diktator Lukaschenko genannt. Wir sagen ja immer Lukaschenko seit Ewigkeiten. Jetzt weiß ich, dass das die russische Schreibweise und Ausdrucksweise ist. Lukaschenko ist die belarussische.
So ist das, genau. Alexander Lukaschenko, genau, ist die belarussische und Alexander Lukaschenko ist die russische.
Ja. Über 50.000 Menschen wurden seit 2020 verhaftet. Hunderttausende Belarussen haben ihre Heimat auch verlassen, weil sie befürchten mussten, Opfer von Verfolgung und Repression zu werden. Sie schreiben, die Belarussen waren in ihrer Geschichte aber auch noch nie so sichtbar wie im Jahr 2020, als eben diese gefälschte Präsidentschaftswahl zum Auslöser für die Protestbewegung wurde. Warum kam hier der Moment, wie Sie schreiben, der revolutionären Reife?
Da kommen verschiedene Dinge in diesem Jahr zusammen. Wir erinnern uns ja damals, also die Covid-Pandemie, Corona. Anfang 2020 ging es ja los, also wo auch die Lockdown und Hygienemaßnahmen bei uns vor allem in der EU durchgesetzt worden sind, in vielen anderen Ländern auch, aber eben in Belarus nicht. Lukaschenko hat gesagt, dieses Virus gibt es sozusagen nicht. Wir müssen Wodka trinken, Traktor fahren. Also er hat sich da so lustig gemacht und hat die Leute quasi ihrem Schicksal überlassen. Es sind natürlich viele Menschen gestorben dann mit oder an Corona oder an Lungenentzündung, wie es damals offiziell dann in Belarus hieß. Aber die Leute haben natürlich mitbekommen, dass ihre Verwandten im Krankenhaus gelandet sind. Und dieses Regime, was sich ursprünglich immer so als Volkskümmerer in der Propaganda generiert hat. Das hat auf einmal, hat so sein menschenverachtendes Gesicht, so seine Fratze gezeigt und die Menschen haben gemerkt, hups, der Staat lässt uns hier allein, wir müssen uns jetzt selbst organisieren. Und die haben das auch getan, die haben sich dann in Initiativen zusammengetan und Geld gesammelt, haben die staatlichen Stellen unter Druck gesetzt und so weiter und so fort. Also aus diesen Erfahrungen dieser Selbstorganisation, einerseits, also positiv und negativ eben, dass der, dass das Regime sich nicht mehr kümmert. Das war ein wichtiger Auslöser für diesen Moment im Sommer. Das war natürlich nicht der einzige.
Weil Sie beginnen Ihr Buch mit einem beeindruckenden Bild. Eine Frau bei den Protesten in Minsk 2020. Ihre Stirn ist blutverschmiert. Sie ist verletzt. Kurz zuvor ist eine Blendgranate in ihrer Nähe explodiert, die Polizei in die Menschenmenge geschossen hatte. Dieses Foto wurde ja zum Symbol des Widerstands. Es ging auch um die Welt. Welche Stärke haben da die belarussischen Menschen gezeigt, Ihrer Meinung nach?
Gerade an dieser Geschichte von Maria Zaitseva, also die ja dann auch in die Ukraine gegangen ist und dort gefallen ist am Anfang dieses Jahres, also eine 19-jährige Frau, die zu den Protesten geht, sieht man, welche Kraft oder welche Notwendigkeit oder die Menschen gesehen haben, jetzt gegen das Regime aufzustehen und auch unter diesen großen Gefahren. Also sie ist ja schwer verletzt worden dann auch und hat auch bleibende Schäden von sich getragen. Und das zeigt nochmal, also wie stark dieser Druck auf dem Kessel, kann man sagen, in diesem Jahr geworden sind. Die Leute waren natürlich auch müde von Lukaschenko nach all den Jahrzehnten und wollten einfach auch, sie haben eben die Rede von Bachadewitsch erwähnt im Leipziger Gewandhaus. Und er sagte, nichts fürchten Tyrannen so sehr wie die Zukunft. Und die Leute wollten die Zukunft selbst gestalten, in die Hand nehmen. Das war eigentlich der Auslöser. Und sie wollten politische Teilhabe, Partizipation. Und das hat sich eben in diesen Protesten wahnsinnig gezeigt damals.
Wie wichtig war dabei auch in diesem Prozess auch dieses Empowerment, das die Bevölkerung für sich in Anspruch nahm, auch die belarussische Identität oder auch der Wunsch nach mehr Unabhängigkeit von Russland, hat das auch eine Rolle gespielt dabei?
Ja, das hat sicherlich unterschwellig eine Rolle gespielt, aber in dieser schwierigen geopolitischen Konstellation, also mit Russland als Nachbarn und mit einem Regime, das so stark von Putin, von dem Kreml abhängig ist, wussten die Leute natürlich auch, sie hatten Angst, wenn wir hier versuchen, einen Regime-Change herbeizuführen, dass Putin sofort nach Belarus kommt. Es gab auch damals ja diese Drohung, Truppen schickt und diese Proteste niederschlagen würde. Und das war natürlich eine ganz heikle Situation. Das heißt, man hat so auch diese Abhängigkeit zu Russland, dieses Unabhängigsein gar nicht so in den Vordergrund gespielt. Das war nicht so sichtbar, aber es war dennoch sichtbar, eben durch die weiß-rot-weißen Flaggen beispielsweise. Das war ein klares Zeichen eben für die belarussische Identität, für die Unabhängigkeit von Belarus und für die kulturhistorische Einordnung überhaupt dieser Bewegung in einen antiimperialen Diskurs, wenn man so will, also losgelöst von Russland.
Wir lernen auch ganz viel über die Geschichte von Belarus. Man, anders als bei den Balten oder den Ukrainern, war es für viele Belarussen gar nicht unbedingt ein eigener Staat sozusagen so notwendig, nachdem der eiserne Vorhang gefallen ist. Bis 1994 gab es auch so eine kurze Episode der Freiheit und sie schreiben dann, eine Mehrheit der Belarussen konnte sich mit der Unabhängigkeit ihres Landes eigentlich wenig anfreunden und sehnten sich dann doch nach der Stabilität der sowjetischen Ordnung. Ja. Das ist auch überraschend, ne?
Ja, einerseits ja, andererseits auch wieder nicht, wenn man das Land kennt, weil die Belarus oder die BSSR, die belarussische sowjetische sozialistische Republik, war halt sehr eingebunden in diese wirtschaftliche Planwirtschaft und die Menschen hatten, also in Belarus sagte man sozusagen, das war die Montagehalle der Sowjetunion, also da wurden Kühlschränke gebaut, aber auch Traktoren, Autos und so weiter und so fort, und deswegen hatten die Menschen eine ganz gute Ausbildung und sie hatten ganz gutes, vergleichsweise gutes Auskommen, sie hatten einen stabilen Job, aber sie hatten eben keine politischen Freiheiten, aber das waren sie natürlich auch nicht gewohnt. Und als dann die Unabhängigkeit kam, war natürlich die Frage, was macht dieses kleine Belarus jetzt losgelöst von dieser sowjetischen Planwirtschaft? Also wie kommen wir da überhaupt klar? Und es hat die ersten Jahre auch schon gezeigt. Natürlich haben alle Intellektuellen und Leute, die sowieso für die Unabhängigkeit waren, Musiker, Schriftsteller, es gab ja so eine große Freiheitsbewegung auch schon in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, die haben sich natürlich gefreut, aber für die normalen Leute, für viele war eben, stand die Wirtschaftskrise, also stand die wirtschaftliche Perspektive, die eigene Perspektive natürlich da auch im Vordergrund. Und Lukaschenko hat sich da eben als derjenige angeboten, ich bringe euch sozusagen, platt gesagt, die Sowjetunion zurück und haben ihn auch deswegen gewählt.
Sie haben Ihre Beschäftigung damals mit Belarus, haben Sie in der Musikszene begonnen, Ihre ersten Artikel sind erschienen. Sie haben uns jetzt auch hier in unsere Sendung etwas mitgebracht. Wir hören mal gleich 30 Sekunden von einem Sänger. Sie erklären uns gleich, wer das ist und was er hier singt, ja?
Mhm.
Ja, der Lesart von Deutschlandfunk Kultur. Musik aus Belarus, die uns unser Gast Ingo Peetz mitgebracht hat. Wer hat hier gesungen und was?
Das ist Slavon Volsky. Das ist eigentlich so eine Ikone der musikalischen Gegenkultur in Belarus. Also den gibt es schon seit der Sowjetunion, macht auch seit der Sowjetunion Musik, auch unter Lukaschenko und dezidiert eben für die Unabhängigkeit von Belarus und auch für die Unabhängigkeit der Kultur. Und dieser Song Palon, Gefangenschaft übersetzt, gesungen mit der Opernsängerin Margarita Livchuk. Der ist damals 2020 während dieses Sommers sehr, sehr populär geworden, weil er eben sehr poetisch beschreibt, dass die Menschen sich wie in einem Gefängnis fühlen. Und darum geht es auch in dem Song. Also da heißt eine Textzeile zum Beispiel, ich wache morgens auf und ich sehe den Himmel nicht, es gibt keinen Himmel. Ich trete aus dem Haus und es gibt keine Straßen. Also dass die Menschen sich eingeschlossen fühlen. Und das ist das, was sie damals durchbrechen wollten 2020.
Seit nunmehr 30 Jahren sind sie mit Belarus befasst als Journalist und Autor. Das Land ist ihre zweite Heimat geworden, wie Sie schön erzählen, mit vielen Freundschaften. Und doch ist es jetzt auch, sei es auch jetzt für Sie so eine Art Blackbox geworden. Seit 2020 dürfen Sie nicht mehr nach Belarus fahren, sollten Sie wahrscheinlich auch nicht, um nicht Ihre Freiheit zu riskieren. Wie haben Sie denn diese Recherchen jetzt für dieses Buch eigentlich geführt?
Also ich profitiere natürlich davon, das ist ja keine Reportage, dieses Buch, sondern eine politische Analyse. Da fließt einfach Material, Wissen rein, was ich mir die letzten 30 Jahre angeeignet habe. Aber wenn es darum ging, ich verfolge natürlich auch für Decoder, da leite ich ja die Belarus-Redaktion, die belarussischen Medien tagtäglich, also ich auch gerade seit 2020. Und über die Situation im Land, auch wenn das gerade eine schwierige, gefährliche Situation ist, hat man ja trotzdem seine Netzwerke. Also man kann, da muss man vorsichtig mit sein, weil man im Land selbst nicht ist, aber man kann sich so ein bisschen ein Bild davon machen, was da gerade tatsächlich passiert.
Wie groß sind Ihre Hoffnungen, Herr Peetz, dass sich die Lage in Belarus mittel- oder langfristig verbessern wird?
Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Also wir persönlich will ich wieder hin, wie viele Belarussen, die im Exil gerade sind. Die Leute wollen aus dem Gefängnis raus, aber im Moment ist eine ganz düstere Zeit auch. Die Aussichten sind düster auch in dieser geopolitischen Lage. Jetzt auch Trump, der natürlich jetzt auch nochmal gegen die Zivilgesellschaften, Demokratien schießt.
Inwieweit hat der Krieg, der Angriffskrieg Russlands jetzt auf die Ukraine hier die Situation in der belarussischen Gesellschaft auch verändert? Spielt das eine große Rolle?
Ja, das spielt eine große Rolle, weil sich das Regime dadurch nochmal festigen konnte, nochmal radikalisieren konnte, die Repressionen dadurch nochmal verschärft worden sind. Und auch das Land dadurch nochmal isolierter, also es gibt so einen eisernen Vorhang, der sozusagen runtergeht da zwischen Polen, der EU und Belarus auf der anderen Seite. Und die Leute sind, Belarussen sind sozusagen auch ein bisschen sozusagen vergessen in ihrem Schicksal. Und das ist einer der Folgen dieses Krieges. Und natürlich, Lukaschenko war selbst am Anfang zumindest auch am Angriffskrieg beteiligt, das wissen wir. Dazu kommen diese belarussisch-ukrainischen Beziehungen, die einfach immer sehr eng waren, gerade unter den Menschen, die Demokratie wollten. Und das ist natürlich jetzt alles größtenteils abgerissen.
Rasender Stillstand, eine Revolution und die Folgen. Das neue Buch von Ingo Peetz, jetzt in der Edition Fototapeta, erschienen mit 192 Seiten für 15 Euro. Vielen Dank Ihnen, Herr Peetz, für Ihren Besuch und dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank. Jakob.
Und jetzt zu einem Liebespaar, das immer noch berühmt ist, Harold and Maude. Wenn man diese zwei Namen nennt, dann denken bestimmt nicht nur ältere Menschen sofort an den berühmten Film aus den frühen 70er Jahren. Sehr junger, todessehnsüchtiger Mann trifft auf sehr alte, lebensfrohe Frau. Eine herrliche Geschichte. Ich habe die Filmbilder noch gut im Kopf, was ich aber überhaupt nicht wusste. Den Stoff hat ein Australier entwickelt, Colin Higgins, der als junger Filmstudent das Skript als Abschlussarbeit einreichte an der Uni. Es wurde dann verfilmt, schlug eben sensationell ein und im selben Jahr kam auch, 1971, kam auch eine Romanfassung heraus. Colin Higgins ist 1988 früh verstorben, Anfang 40 war er erst, aber es hätte ihn bestimmt gefreut, dass jetzt sein Roman noch einmal in deutscher Übersetzung frisch erscheint und zugleich das Hörbuch. Unser Autor Georg Gruber hat sich gern in diese jung-alte Zeit versetzt.
Harold Chazen stieg auf den Stuhl und legte sich die Schlinge um den Hals. Er zog sie fest und zerrte an dem Knoten. Er würde halten.
Der 19-jährige Harold stammt aus einer wohlhabenden Familie und er hat ein morbides Hobby. Er inszeniert in den verschiedensten Varianten seinen Selbstmord, im Pool und in der Badewanne oder eben im Arbeitszimmer seiner Mutter.
Mit einem kaum sichtbaren Lächeln stieß er den Stuhl um und fiel ruckartig ins Leere. Kurz darauf hatten seine Füße aufgehört zu strampeln und sein Körper pendelte sacht am Seil hin und her.
Doch seine Mutter kann er damit nicht mehr überraschen.
Mrs. Chazen legte den Hörer auf. »Also wirklich, Harold«, sagte sie und wählte die Nummer noch einmal. »Ich nehme an, du findest das alles sehr komisch. Es scheint dir völlig egal zu sein, dass die Crawfords heute zum Abendessen kommen.«
Harold ist ein Einzelgänger. Er geht nicht mehr zur Schule, er arbeitet nicht, dafür besucht er gerne Begräbnisse ihm fremder Menschen. Sein Auto, ein schwarzer Leichenwagen. Auf einem dieser Begräbnisse begegnet er schließlich Maud, einer alten, etwas wunderlichen Dame.
»Hast du ihn gekannt?«, fragte sie und deutete auf den Verstorbenen. »Nein«, flüsterte Harold und tat so, als interessierte er sich für die Predigt. »Ich auch nicht«, sagte die alte Dame munter. »Ich habe gehört, dass er 80 Jahre alt war. Nächste Woche werde ich auch 80. Ein gutes Alter, um abzutreten. Meinst du nicht?«
Die beiden freunden sich an. Sie trinken Tee zusammen, unterhalten sich über Gott und die Welt, fahren Riesenrad und in gestohlenen Autos durch die Stadt, graben einen Baum aus, um ihn im Wald wieder einzupflanzen, fliehen vor der Polizei, tanzen zusammen und rauchen Wasserpfeife. Maud erzählt von ihren Reisen nach Asien und Harold, wie er im Internat zum ersten Mal für tot erklärt wurde und wie betroffen seine Mutter darauf reagierte.
»Da ist mir klar geworden, dass ich es genoss, tot zu sein«, erklärte er feierlich. Maud schwieg eine Weile. Dann sagte sie ruhig, »Ja, das verstehe ich. Das geht vielen Menschen so. Aber sie sind nicht wirklich tot. Sie drücken sich nur vor dem Leben. Sie sind Spieler, glauben aber, dass das Leben ein Trainingsspiel ist und sie ihre Kräfte lieber für später aufheben sollten. Und so sitzen sie auf der Ersatzbank und die einzige Meisterschaft, die sie jemals sehen werden, findet vor ihren Augen statt. Die Uhr tickt. Die Zeit vergeht.«
Kilian Land ließ diese charmante Hippie-Erzählung über die Freiheit jenseits bürgerlicher Konventionen souverän, aber stellenweise auch etwas uninspiriert. Dennoch verfolgt man gerne, wie Harold durch Maud lernt, wie lebenswert das Leben sein kann. Was dem Hörbuch fehlt, ist der Soundtrack von Cat Stevens. Aber wer den Film gesehen hat, wird die Musik bei dieser fast vierstündigen Lesung sowieso immer mit im Ohr haben. Alle anderen werden trotzdem dabei bleiben, denn Harold und Maud ist erstaunlich zeitlos. Eine Geschichte über die Liebe, die sich an keine überkommenen Regeln zu halten braucht. Am Ende möchte Harold, zum Entsetzen seiner Mutter, seine neu gewonnene Freundin heiraten.
»Was soll das heißen, Liebe? Wirklich, Harold, wie kannst du von Liebe reden, wenn du doch keine Ahnung hast? Ich weiß, was ich fühle. Und du glaubst, das sei Liebe. Das ist keine Liebe. Das ist geriatrische Besessenheit. Wie kannst du mir das antun? Ich verstehe es nicht.«
Harold und Maud ist aber auch eine Geschichte über die Suche nach dem Sinn des Lebens und die Freude an den einfachen Dingen. Nicht alles planen, ausprobieren, rausgehen in die Welt und Erfahrungen sammeln.
Harold and Maud, das Hörbuch nach dem Roman von Colin Higgins. Jetzt als Hörbuch bei Diogenes mit fast 4 Stunden Laufzeit. Für rund 16 Euro kostet es auf dem Kindle und oder als Audible-Abo deutlich günstiger.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da gehen wir mal richtig arbeiten. So in einem Wort heißt das neue Buch von Heike Geißler, der Autorin und umtriebigen Künstlerin aus Leipzig. Neulich war sie bei uns zu Gast mit ihrem fulminanten Essay zur Weltlage. Verzweiflungen hieß es. Jetzt also arbeiten. Unsere Kritiker im Studio ist Susanne Billig. Ich grüße Sie.
Hallo.
2014 hat Heike Geißler einen Reportageroman vorgelegt, Saisonarbeit hieß der, wurde hochgelobt und darin hat sie von ihren Erfahrungen als Aushilfskraft in einem Amazon-Logistikzentrum in Leipzig erzählt. Ich habe gedacht, als ich das jetzt so las, Arbeiten, ist es eine Fortsetzung dieses Romans? So, geht es wieder um die Arbeitswelt?
Es geht um die Arbeitswelt, aber wir haben es jetzt hier mit einem langen Essay zu tun, keiner Reportage, aber sie bleibt natürlich dem Nachdenken über das Arbeiten treu, über die Lohnarbeit, über die Frage, was überhaupt Arbeit ist und was nicht, was gilt als Arbeit und was gilt nicht als Arbeit. Was tut Arbeit uns an oder wie können wir handelnd in der Welt sein, ohne uns festgefügten Arbeitsdiktaten zu unterwerfen? Das sind so die Themen, um die ihre Gedanken wandern und mäandern.
Und wie baut sie denn diese Wanderungen auf in ihren Gedanken? Folgt das Buch so? Ja, gibt es ein Prinzip oder eine Gliederung?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also mir wurde beim Lesen offensichtlich, dass sie überhaupt nicht vorhat, ihr Nachdenken so stringent an in Kapiteln unterteilten Nachdenk- und Schreibaufgaben entlang zu führen, sondern sie geht das ganz organisch und lebendig an. Also sie verwebt Erinnerungen an ihre Kindheit, an ihre Eltern mit ganz vielen Literaturzitaten und vor allem vielen Beobachtungen. Also sie schaut aus dem Fenster und sieht dann eilig rennende und telefonierende Passanten oder den Paketboten, die Pfandsammlerin. Und dann wandert sie zum Beispiel in Gedanken an die totale Allgegenwart der Arbeit. Ich sehe Arbeit, wohin ich schaue, schreibt sie. Überall Spuren jedweder Form von Arbeit. Ja, jedes Stück Stoff, was wir jetzt auf unserer Haut tragen, die Art, wie die Haare auf unserem Kopf liegen oder wie die gestutzten Bäume da draußen im Park stehen, in allem, allem steckt Arbeit. Aber wie wurde die eigentlich bezahlt? Unter welchen Bedingungen wurde die erlebt oder durchlitten? Warum wissen wir davon fast nichts?
Also ist es mehr so diese Form der ausbeuterischen Arbeit, die Heike Geißler in ihrem Buch kritisiert?
Ja, aber nicht einfach nur kritisiert, jedenfalls nicht in vorgestanzten Begriffen, sondern sie nähert sich fühlend an, würde ich sagen, sie berührt das, sie lässt sich davon auch berühren. Also sie sieht dann zum Beispiel vor ihrem Fenster den Lieferboten und sieht, wie der in aller Eile hinter seinen LKW uriniert, weil sein Arbeitgeber ihm keine Zeit für ein würdiges Entleeren seiner Blase lässt. Das ist aber bei ihr kein Schnittbild, sondern sie verweilt lange bei diesem Menschen und bei vielen ähnlichen Arbeitsverhältnissen in der sogenannten Arbeitswelt, so formuliert sie das. Aber sie denkt auch über erfüllte Arbeit nach. Es gibt eine schöne Szene in dem Buch, da beschreibt sie, wie eine Gruppe von Handwerkern kommt und bei ihr zu Hause die Fenster auswechselt. Harte körperliche Arbeit, diese schweren Fenster da in Position zu bringen, aber aus dem Umgang der Männer mit dieser Aufgabe und auch miteinander spricht doch Wertschätzung für das eigene Tun. Und das beobachtet sie auch. Dann will sie denen nahe kommen. Das fand ich eine schöne Szene. Ich kenne so diesen Impuls. Sie will dann ganz freundlich sein, bringt Kaffee, kocht Suppe. Aber sie merkt, da ist doch auch so eine krasse soziale Differenz aufgehängt an der jeweiligen Arbeit, die wir so machen. Und diese Barriere schafft sie auch nicht zu durchbrechen.
Mein Heike Geißler ist ja in einem Land aufgewachsen, in dem der Arbeit so eine ganz besondere Rolle zugewiesen wurde. Nicht so der kapitalistischen Leistungsethik wie bei uns, sondern eben eine andere in der DDR eben. Wie ist denn Ihre Biografie, wie wichtig ist das für diese Betrachtung, für diesen Essay?
Also sie theorisiert nicht über die Systeme, aber sie widmet das Buch ihren Eltern, das erzählt schon ganz viel und sie wandert auch gedanklich oft in ihre Kindheit in einem Arbeiterhaushalt zurück. Ihre Mutter erzählt, sie hat bei der Post gearbeitet. Und sie erinnert sich sehr positiv an den Zusammenhalt der Arbeiterinnen in den Frauenkollektiven. Aber sie erinnert sich auch daran, dass die Arbeit der Mutter zu Hause, die Hausarbeit, wie selbstverständlich nie aufgehört hat. Nach der Wende dann hat die Mutter einen drastischen Verlust an Wertschätzung erlebt. Sie ist nämlich bei der Post in einem Callcenter gelandet. Und diese Frau, die wirklich gerne half, hat dann die Aufgabe erhalten, Menschen am Telefon abzuwimmeln und auflaufen zu lassen. Und dann fragt sie wieder, warum pathologisieren wir das helfen wollen? Wie ist es gekommen, dass Menschen, die gerne für andere da sind, dass gerade die in unterbezahlten, gering geschätzten Berufen landen?
Und wie schreibt sie denn über ihre eigene Arbeit, die Heike Geißler? Also das Schreiben selbst, das Produzieren, Erzeugen von Literatur, das ist ja auch Arbeit, aber es ist natürlich eine andere Form. Was bedeutet dir das? Gibt sie uns da einen Einblick?
Ja, auch da wieder viel umkreisen und nachdenken und annähern. Ist das Schreiben Arbeit, fragt sie. Schreibt sie selbst fleißig genug, um sich dieses Etikett zu verdienen? Sie ist auch gerne faul, notiert sie, nette Stelle. Sie sagt, und davon ist sie überzeugt, die Welt wäre bestimmt ein besserer Ort, wenn mehr Menschen so wenig Konsum und Ruhm und vorankommen wollen würden wie sie. Und dann tastet sie sich doch immer wieder auch zu Antworten vor. Meine Arbeit ist es, schreibt sie zum Beispiel, auf alle Verunsicherungen mit einer Körper- und Denkhaltung zu reagieren, die es mir ermöglicht, ein Gleichgewicht zu finden. Und sehr, sehr schön an anderer Stelle, meine Arbeit ist es, zu versuchen, Bestandteile des Friedens in den Alltag zu fügen.
Dankeschön, Susanne Billig. Über Arbeiten, das neue Buch von Heike Geißler. Der Essay von 128 Seiten ist bei Hansa Berlin erschienen. Kostet 20 Euro. Mehr dazu auch die Besprechung von Susanne Billig finden Sie wie immer ganz leicht unter deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Sängerin, Musikerin und Komponistin. Das ist Sophie Hunger. Und jetzt hat sie auch einen Roman geschrieben. Walzer für niemand heißt er, wie auch ein Song der Schweizer Musikerin. Heute liest sie daraus in Köln.
Niemand, ich habe Geschenke für dich. Was wär ich geworden, gäb es dich nicht mehr.
Die Idee zu diesem Roman ist eigentlich sehr alt. Ich hatte das vor 20 Jahren und dann kam aber die Musik dazwischen und manchmal habe ich das Gefühl, ich musste 20 Jahre leben, um die nötige Distanz zu dieser Idee zu haben.
Ihr Roman ist eine Geschichte vom Erwachsenwerden und die einer Freundschaft, nämlich zwischen einer Erzählerin und ihrem besten Freund mit dem schönen Namen Niemand. Wer so heißt, ist schwer zu fassen. Sophie Hunger.
Er hat Lieblingslieder, er hat ein Lieblingsbuch, Lieblingsessen, er hat eine bestimmte Art von Schuhe, er hat ein bestimmtes Äußeres. Aber er ist eben auch niemand.
Walzer für niemand. Sophie Hunger stellt ihren Roman heute um 20 Uhr im Gloria in Köln vor, am 25. April in Frankfurt am Main.
Hi, ich bin Max Thielemann und ich habe einen Roman geschrieben, der heißt Von Norden rollt ein Donner.
Und den stellt er heute in Berlin vor.
Es geht um einen jungen Schäfer, Janis Kohlmeier, der bei seiner Arbeit auf der Heide etwas für ihn sehr Bedrohliches findet.
Da ist der Wolf, der Schafe reißt. Und da tauchen die Schatten der Vergangenheit in seiner Familie auf. Sein Text beschreibt auch Totalitarismus-Erfahrungen und wird heute denen von Walter Kempowski gegenübergestellt.
Auf das Thema von meinem Roman bin ich über die Diskussion um den Wolf gekommen, der seit knapp 10 Jahren wieder in Niedersachsen unterwegs ist. So dieses Thema von dem Wolf als Bedrohung einer sehr idyllischen Heimat, die die Lüneburger Heide quasi in den Köpfen vieler Menschen, glaube ich, ist.
Markus Thielemann liest aus Von Norden rollt ein Donner. Heute in der Niedersächsischen Landesvertretung in Berlin. Beginn ist 19 Uhr.
Weitermachen, sagte Liese, die leicht zu verwechseln ist mit der realen Autorin Tove Ditlevsen.
Ihr Leben lang kämpfte sie im männerdominierten Literaturbetrieb ihrer Zeit um Anerkennung. Heute aber gehört Tove Ditlevsen zu den großen literarischen Stimmen Dänemarks. Ihr letzter Roman Wilhelms Zimmer, 1975 veröffentlicht, ist unter dem Titel Die Abweichlerin morgen in Hamburg auf der Bühne zu erleben.
Ich hasse sie. Deshalb fürchte ich eine Katastrophe, wenn es mir nicht bald gelingt, mich von ihr loszureißen.
Erzählt wird die intensive und wilde Geschichte eines Paares. Da ist die freiheitsliebende Liese, das alter Ego der Autorin und ihr narzisstischer Ehemann Wilhelm.
Heute habe ich ihr in meiner ohnmächtigen Wut ins Gesicht gespuckt und mir das Hemd vom Leib gerissen. Keine Reaktion.
Die Abweichlerin. Die Romanadaption inszeniert von Karin Henkel. Morgen um 20 Uhr im Schauspielhaus in Hamburg. Die nächste Vorstellung ist am 30. April.
Was wissen wir eigentlich vom oder über den Sudan? Heute haben wir wieder in den Nachrichten gehört von Hilfsprogrammen und sonst immer nur Schlimmes, endloser Bürgerkrieg, furchtbare Grausamkeiten, Vertreibung, Not und Elend. Gestern war in Berlin Gelegenheit, eine literarische Stimme aus dem Sudan zu hören, von Nekla Eltom, Dichterin, Schriftstellerin und Übersetzerin. Sie las auf Einladung des Goethe-Instituts. In ihren Werken befasst sie sich mit den vielen politischen und historischen Widersprüchen und Entwicklungen in ihrer Heimat. Thomas Fitzel war bei uns bei der Veranstaltung dabei und hat Nekla Eltom getroffen.
The way my community and family pronounce it, it will be Nekla. Nekla. In classic Arabic, it will be Najla.
Ihren Vornamen kann man auf zwei verschiedene Arten aussprechen, erklärt Nekla Eltom. Klassisch Arabisch oder wie man das Arabische eben im Sudan spricht. Und wie alle arabischen Namen besitzt auch ihr Vornamen eine Bedeutung.
Es ist ein Adjektiv und beschreibt eine Frau mit schönen großen Augen. Aber es kann auch eine tödliche Wunde bezeichnen.
I am more like a deadly wound than a woman with beautiful eyes.
Sagt die Autorin, Lyrikerin, Übersetzerin und politische Aktivistin. Beides trifft auf sie zu. Sie ist verwundet von all der Gewalt, Zugleich beobachtet und beschreibt sie mit unerschrockenem Blick.
This space gave me an important perspective.
Aus der Distanz begann ich, mein Land, dessen Kultur, seine Geschichte, die sozialen Strukturen von Großfamilien und Stämmen in einem anderen Licht zu sehen und auch besser zu verstehen. Die spiegelt sich auch in meinen Gedichten wieder. Und dazu diese drängenden Fragen nach dem Warum. Warum gibt es im Sudan diese Gewaltspirale? Warum überlebt die Demokratie hier nicht, trotz so vieler Revolutionen und Graswurzelbewegungen? Warum dieser endlose Kreislauf von Revolution, kurzer Demokratie und dann einem Militärputsch?
Have this cycle of violence, revolution, short democracy and then military coup.
Negla El-Tom schreibt weiterhin ihre Texte und Gedichte in klassischem Arabisch, obwohl sie ja selbst aus dem Arabischen ins Englische übersetzt. Aber sie will sich auch als Frau in den stark männlich geprägten Literaturkanon einschreiben. Um uns ein Gefühl für ihre Sprache und ihren Klang zu geben, liest sie aus ihrem Gedicht Mariam, also Maria, die als religiöse Figur im Islam und Christentum gleichermaßen vorkommt.
Kuntu ujad fihin wa ila al-abad huluman yatakhallaqa fi hulum. Kuntu ujad fihin wa ila al-abad.
Die Feste sind vorüber, die Tugend vorbei, nirgendwo mehr Mut. In meinen Händen Schlüssel, die von ihren Türen vergessen wurden, um die Leere zu öffnen, während deine Wachposten entlang der Wände die Flaggen des Mondlichts hissen. Verdunkeln, schimmernd, verdunkeln, schimmernd.
Maria wurde im Sudan von den schwangeren Frauen in Liedern angerufen, um ihnen bei der Geburt beizustehen. So hatte es Negla El-Toms Mutter ihr erzählt. Und die von den Türen vergessenen Schlüssel bekamen jetzt eine ganz andere Bedeutung.
We write things to understand them later on.
Wir schreiben oft Dinge, die wir erst sehr viel später verstehen. Bei den Schlüsseln geht es jetzt um mein eigenes Haus, in dem ich lebte, geboren wurde, wie schon mein Vater, von dem ich mich nicht verabschieden konnte, denn als er starb, war ich im Exil. Bevor der Krieg ausbrach, wollte ich, wenn ich in den Sudan zurückkehren würde, zuallererst an das Grab meines Vaters gehen, um mich von ihm zu verabschieden. All das ist unmöglich geworden. Meine Familie musste fliehen. Die ganze Nachbarschaft ist verschwunden. Wir wissen nicht, was mit unserem Haus ist, seit die nationale Armee Khartoum wieder zurückerobert hat. Das alles ist ein einziger Albtraum.
But the whole situation is nightmarish.
Ihre Familie ist mittlerweile in alle Winde zerstreut. Die einen flohen nach Ägypten, andere nach Uganda. Und sie selbst lebt einige hundert Kilometer nördlich von Stockholm in einer Kleinstadt an der Ostsee mit ihrem inzwischen 14-jährigen Sohn. In der sudanesischen Diaspora spiegeln sich die Konflikte, denn zu viel Gewalt wurde von allen Seiten verübt. Gleichzeitig trägt die Diaspora die Verantwortung dafür, dass Hilfe in das Land kommt. Egal auf welcher Seite man stünde, alle blieben in einer Art ständigen Panikmodus in Verbindung miteinander. Deswegen war es Negla El-Tom so wichtig, nach Berlin zu kommen. Von einer Lesung ginge die wichtige Botschaft aus, dass zwar nach wie vor Krieg und Verwüstung herrschen, man aber immer noch über Kultur, Poesie und die Zukunft sprechen könne.
And also to have a reading organized by Sudanese community is a message to ourselves that there is war and devastation, but we can still talk culture, we can still talk poetry, we can still talk the future.
Die sudanesische Schriftstellerin Negla El-Tom gestern Abend in Berlin.